predigen. Ich habe euch was mitgebracht. Ein Thema, wir haben ja die Predigtreihe aktuell, das Thema Gott kommt mir nah. Und ich würde gerne am Anfang einmal noch beten. Gott, bitte rede du und mach, dass wir dir gut zuhören können. Amen. Ja, ich wünsche dir wirklich, ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir, dass du aus diesem Gottesdienst was Positives rausziehen kannst, wenn du das nicht schon auch getan hast, sondern dass das irgendwie dir gut tut, dieser Gottesdienst, und dass du was für dich da mitnehmen kannst. Wir haben aktuell die Predigtreihe Gott kommt mir nah. Und Nähe, glaube ich, ist an sich ein gutes Thema, weil jeder Mensch braucht Nähe. Der eine braucht besonders stark Nähe und der andere braucht besonders stark Nähe, noch viel mehr. Und ich glaube, dass auch jeder Mensch Gottes Nähe braucht. Und auch ob er das jetzt so bejahen würde oder nicht, ist das ja doch so, dass wir auch häufig gar nicht so richtig wissen, was wir brauchen. Man merkt manchmal, irgendwie fehlt was. Irgendwie ist was leer. Irgendwo brauche ich jetzt noch was. Aber was brauche ich denn jetzt eigentlich? Was ist so mein Bedürfnis? Und ein Bedürfnis, was du hast, da bin ich mir total sicher, ist die Nähe Gottes zu haben. Paulus, einer der berühmtesten Prediger der Bibel und der Christenheit, hat vor gut 2000 Jahren in Griechenland gepredigt und den Leuten in Athen erklärt, warum hat Gott eigentlich diese Welt gemacht und die Menschen und warum hat er dich gemacht. Und er sagt Folgendes dazu. Gott, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nah. Gott hat dich gemacht, weil er wollte, dass du ihn suchst. Und du sollst mit ihm in Berührung kommen und du sollst ihn finden. Und wirklich, er ist eigentlich ganz nah an dir dran. Es gibt ja in Deutschland viele super tolle Bibelübersetzungen und eine Bibelübersetzung, die ich auch persönlich ganz gut finde, ist die sogenannte Schlachterübersetzung. Die ist so ein bisschen schwierig zu lesen, weil die so altes Deutsch hat, aber manchmal bringt die Sachen auch irgendwie, finde ich, total gut auf den Punkt. Und in der Schlachterübersetzung klingt das auch nochmal ganz interessant, ein paar Aspekte davon. Da liest sich das so, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Also dein Auftrag, Gott suchen, du sollst umhertastend wahrnehmen und ihn finden. Und das letzte Mal, wo ich so richtig umhertastend versucht habe, etwas wahrzunehmen, das war am 27.12.2018. Am Heiligabend hatten wir hier einen ganz tollen Weihnachtsgottesdienst. Einige von euch waren nicht da, deswegen muss ich das mal kurz erklären. Wir hatten hier die Weihnachtsgeschichte in Form eines Schwarzlichttheaters dargestellt. Und dazu war es erforderlich, dass alle Lampen ausgemacht wurden. Und wir haben die Fenster abgeklebt mit so einer schwarzen Silofolie, damit es hier mal wirklich richtig, richtig dunkel drin ist. Und so waren halt dann nur vorne auf der Bühne diese phosphorisierenden Tafeln und so weiter so zu sehen. Das war total super. Und am 27.12., also nach Heiligabend, war das hier alles noch so abgeklebt und wir hatten Besuch von einer vierköpfigen Familie. Und diese vierköpfige Familie hatte in der Familie drei Allergiker gegen Katzenhaaren. So, jetzt haben wir zwei Katzen und die kamen halt jetzt, also die Allergiker, auf die Katzenhaare in unserer Wohnung irgendwie nicht klar. Und dann fingen die an und waren sich am Kratzen und schlecht an Luft kriegen. Und der Junge war die ganze Zeit am Augen reiben. Und ich dachte, wenn ich jetzt hier nicht irgendwas mache, dann sieht er in einer halben Stunde aus wie Derek in seinen besten Zeiten. Wir müssen hier weg. Und dann hatte ich eine Idee, wo können wir denn hingehen? Wir können ja noch in den Kultschock gehen. Denn da können wir was machen, was ich eigentlich auf jeden Fall noch machen wollte. Nämlich Verstecken im Dunkeln spielen. Auf der einen Seite ist ja donnerstagsabends immer Kickerabend. Das heißt also, die Mädels, die könnten dann einfach noch nett eine Cola trinken oder ein Bier trinken und noch ein bisschen quatschen. Und die Väter könnten mit den Kindern hier dann noch Verstecken im Dunkeln spielen. Und falls du schon länger nicht mehr Verstecken im Dunkeln oder noch nie Verstecken im Dunkeln gespielt hast, es ist großartig und es ist auch noch nicht zu spät, ein Kind zu sein, dann, wenn du die Chance hast, da mal mitzumachen, das ist echt cool. Kurz, ich will mir erklären, wie das läuft. Man macht es halt ganz dunkel. Einer versteckt sich und wenn es richtig dunkel ist, dann hast du viel mehr Möglichkeiten, dich zu verstecken, weil du kannst dich neben eine Säule stellen und dich sieht ja keiner, ist ja dunkel. Oder halt fast dunkel. So, und dann alle, die suchen, die stellen sich irgendwo hin, halten sich auch die Ohren zu. Augen brauchen wir jetzt nicht so zumachen, weil man sieht ja eh nichts. Und dann geht man so peu à peu, erst geht der Erste suchen, dann 10 Sekunden später der Zweite und so weiter. So dass man am Anfang ganz viele Leute hat, die im Raum suchen. Und wenn du den Versteckten gefunden hast, dann hockst du dich zu ihm und bleibst da ganz still hocken. Das heißt, am Anfang merkst du noch, hier sind ja total viele Leute, die suchen, du hörst sie, ab und zu trifft man sich auch. Und irgendwann merkst du, es wird immer stiller, ich laufe ja hier ganz allein, ganz alleine rum. Und dann, ich meine, man sieht ja nichts, habe ich wirklich auch versucht, ganz leise zu sein, höre ich hier irgendein Atmen, höre ich irgendein Röcheln oder Kichern oder an sich auch so eine Menschentraube, ändert ja auch den Raumklang. Also es ist ja wie so ein Schallschlucker, ja, der irgendwo hocken ja jetzt da 8 Leute, die muss ich ja finden. Und so bin ich umhertastend, habe ich versucht, etwas wahrzunehmen mit all meinen Reizen, mit meinen Sinnen, die ich so habe, das so rauszubekommen. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um auch Gott zu suchen. Die Sinne mal wirklich zu versuchen, irgendwie das wahrzunehmen. Mit den Sinnen, die die Seele hat, die wir häufig so ein bisschen verkümmert haben, aber auch natürlich auch mit den anderen Sinnen, die wir so haben. Und Gott zu suchen, mal still zu sein, mal wirklich nichts zu sagen und mal hören, röchelt er irgendwo, nein, oder atmet er irgendwo, höre ich ihn irgendwo, bekomme ich ihn irgendwo mit. Und jedes Beispiel hat ja seine Grenzen. Und dieses Beispiel mit dem Verstecken hat natürlich seine Grenze in dem Moment, dass derjenige, der sich normalerweise jetzt bei unserem Spiel hier versteckt, der versucht natürlich so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben. Und das jetzt auf Gott zu übertragen, wäre natürlich total falsch, weil Gott möchte, dass wir ihn finden. Gott möchte gefunden werden. Und sein Sinn ist es jetzt nicht nach dem Motto, dass wir ihn sich so gut zu verstecken, dass wir eigentlich am besten gar keine Chance haben, ihn zu finden, denn er möchte sich finden lassen. Und wir haben auch eine totale Verheißung dafür. Ganz berühmter Satz, kennt jeder, muss man noch nicht mal die Bibel für aufgeschlagen haben. Sucht und ihr werdet finden. Sucht, so werdet ihr finden. Das ist die Verheißung dazu. Und wer schon mal so gesagt hat oder dieses Gefühl hatte, jawohl, ich habe Gott gefunden. Ich habe Gottes Nähe gemerkt. Das ist total super. Das kann richtig viel ändern. Und vielleicht hast du sowas schon mal erlebt oder vielleicht auch noch nicht. Einige erleben das, wenn sie auf einer Freizeit sind oder auf einem Festival oder in einem tollen Gottesdienst oder in einem Erlebnis, dass sie mal auf einen einsamen Berg gegangen sind, irgendwo eine Erfahrung von Isolation, wo man einen ganz langen Spaziergang gemacht hat oder auch in der Gemeinschaft im Gespräch mit Leuten. Und das ist, wenn man merkt, oh, ich habe Gott gefunden, das ist total cool. Mir ging das so, ich habe auch noch nicht lange her, war ich auf einer Konferenz, wo ich ja noch nie so hingehe. Und das war eine super tolle Zeit für mich. Wir hatten eine Anbetungszeiten, da bin ich wirklich schwerelos geworden. In dem Sinne, dass es so die ein paar Dinge gab auf meinem Herzen, die schwer waren, die ich da losgeworden bin. Dass die Anbetungsmusik, das war so wie Medizin. Das hatte richtig so gut getan, der Seele. Und tolle Predigten und Leute kennengelernt. Und es war so irre. Und ich kam wieder und ich war so geflasht davon und so begeistert davon, dass ich angekommen bin und wirklich so mit diesem Gefühl, oh Gott, und der Herr und ich, wir sind so, da passt kein Blatt dazwischen. Ja, wir haben uns gefunden. Und ich kam in Düsseldorf an, am Flughafen, bin in die S-Bahn gestiegen, Richtung Solingen und dann weiter nach Remscheid. Und irgendwie habe ich auch Gott gefunden, aber ihn dann auch erst recht gesucht. Aber nicht so eine verzweifelte Suchen, verflixt, wo ist ja mein Schlüssel? Oder, sondern eher so, mal gucken, was passiert jetzt? Gibt es hier irgendwas, so, was mich ansprechen soll? Gibt es vielleicht irgendwen, mit dem man hier mal beten könnte? Oder irgendwo eine Situation, Herr, brauchst du irgendwo meine Hilfe? Du weißt, ich bin da. Ist irgendwo eine göttliche Situation vorbereitet? Und war auch dann direkt eine. Also ich saß im Abteil und kurze Zeit später stiegen ein paar vollstramme Fortuna Düsseldorf-Fans ins Abteil. Und die fingen dann an, erstmal ihre Parolen dazu singen. Auch das wurde auch so ein bisschen schlüpfrig. Und ich dachte, ja, das ist halt auch Teil von Deutschland. Und dann wurde es aber politisch. Und dann wurde da wirklich aber ein solcher Nonsens und Schrott. Und einer tat sich besonders hervor. Ich konnte die nicht sehen. Die saßen am anderen Ende des Abteils hinter mir. Und einer, der war besonders aggressiv und der hat dann eine Diskussion mit einer Frau angefangen, die gar nicht dazugehörte. und der immer mehr gedroht und sie ist ja selber schuld und du wirst als Nächste vergewaltigt und die scheiß Ausländer und bist du selber schuld und er wurde immer lauter und irgendwie, boah, ich habe so einen Hass gekriegt, gedacht, was für eine Unverschämtheit. So, da fährt man abends normal da rum mit der Bahn und da sitzt da so eine Frau und dann kommt da irgendwie so ein Mann, der die da total der Angst macht. Und irgendwie habe ich mir so vorgenommen, ey, ich will dazwischen gehen. Habe mein Skateboard genommen, so als Meinungsverstärker und habe einen anderen Fortuna-Fan, die waren irgendwie befreundet, gefragt, sag mal, kannst du mir mal helfen hier, gibt es denn gerade ein Problem? Und der sagte so, nö, hier ist alles okay. Und ich sah, wie dieser aggressive Mann dieser Frau so dicht vor war und ihr dann da irgendwie ihre Drohung ins Gesicht schrie und die Frau hatte total Angst. Und ich habe dann auch geschrien, hier ist jetzt gerade mal gar nichts okay. Sie lassen jetzt sofort die Frau in Ruhe. Sofort. Und dann schalteten sich auch andere Männer ein und sagten, ja, das stimmt, weil der Einzige, der überhaupt hier Frauen belästigt, das sind Sie. Und auch die Fortuna-Fans gingen plötzlich dazwischen, weil der Mann auch immer aggressiver wurde und haben ihn auch festgehalten. Und wo ich glaube, ja, das war, ich bin jetzt auch gar nicht so der Supermutigste unter der Sonne, der so liebt solche Situationen, bin auch nicht Schlägerei erfahren. Ist schon echt ja, super lange her, dass man sowas mal aktiv gemacht hat. Aber ich glaube, und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ist das ja eine göttliche Situation? Ich glaube, ja, für die Frau war das vielleicht gut. Du fährst abends U-Bahn und dann kommt dir jemand, der dir Angst macht. Ist doch gut, wenn da jemand dazwischen geht. Und am Friedrich-Ebert-Platz, hier in Remscheid angekommen, irgendwie mit dem Bus gefahren. Da fuhr da, es war schon 23:30, ein Mann mit seinem kleinen jungen Bus. Ich denke mal, warum ist denn der kleine Junge? Der ist doch 5. Dann fahren die mitten in den Nachtbus und irgendwie, als wenn ich hier mit den Augen Gottes gesehen hätte und gedacht hätte, wow, ja, irgendwie mit dem irgendwie ein total nettes Gespräch und uns noch total nett unterhalten. Und das ist irgendwie richtig cool. Und das, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, ich habe Gott gefunden, dann eigentlich erst recht zu sagen, jetzt suche ich noch überall, mal gucken, hat er irgendwas an dem heute, an dem Tag, ist irgendwas an göttlichen Situationen dabei, ist irgendwas, was mich anspricht, irgendwas, wofür ich besonders dankbar sein kann, irgendwas, was ja, noch mehr zu suchen danach, diesen Impulsen nachzugehen. Und trotzdem, jetzt kommt so ein bisschen so der, will ich euch mal hier wieder so ein bisschen auch in die Realität zurückholen, ist das ja häufig so, dass man dann auch denkt, oh Mann, jetzt ist die Nähe Gottes, irgendwie ist sie wieder weg. Irgendwie scheine ich sie verloren zu haben. Und es gibt auch so ein paar Extreme. Da gibt es Leute, die wirklich dann in ihrem Alltag umhergehen und quasi alles und jedes auf Gott beziehen. So, oh, da war ein Kaugummipapier auf dem Boden. Mal gucken, was will Gott mir damit sagen? Wo ich mir denke, ja, heb's auf, schmeiß weg oder was weiß ich. Oder wenn Leute so ganz extrem tun, als gäbe es in diesem Universum nur sie und Gott und irgendwie alles wäre sozusagen, wäre von Gott geleitet und alles wäre, hätte er initiiert. Du liebes Bisschen, das ist ja ein schrecklicher Gedanke und er ist ja auch total krank. Auf der anderen Seite, das ist natürlich das eine Extrem, gibt es aber auch das andere Extrem und das kenne ich leider viel eher, dass man durch seinen Alltag geht und eigentlich überhaupt nicht mehr damit rechnet, dass Gott sich irgendwo verbirgt, dass er irgendwo versteckt ist in der Situation, dass irgendein göttlicher Moment eigentlich da wäre, wo man vielleicht mal etwas mehr Zeit investieren sollte, als man es eigentlich tun würde, wo man ein paar mehr Fragen stellen sollte, ein bisschen interessierter sein sollte oder ihr wisst, was ich meine. Und wenn jemand als Christ irgendwie seinem Alltag lebt und eigentlich gar nicht mehr sucht oder erwartet, dass irgendwo Gott verborgen ist oder in Begegnungen lauert, dann ist das auch ein Zustand, der eigentlich auch für die Seele einfach nicht gut ist. Und ich frage mich, wie kann das sein? Da kann man natürlich ganz viel drüber reden und habe ich auch schon mal hier und da ein bisschen. Und ich wollte mal so zwei Möglichkeiten aufzeigen und so ein bisschen typenmäßig. Und vielleicht entwickle ich auch irgendwann noch einen Plan, wo man dann Punkte sammeln kann, so Frage-Antwort-Spiel, ja, wo man hinterher gucken kann in der Typenlehre, welcher Typ bin ich. Und Typ 1 wäre, vielleicht bist du der Typ verlorenes Schaf. Schafe, ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe es mal irgendwo gelesen, dass Schafe, deren Alltag besteht dabei, dass sie einfach einen Grashalm nach dem anderen abkauen und so von Grashalm zu Grashalm leben. Und dann kommt der nächste Grashalm, dann kommt irgendwann ein Zaun und dahinter kommt wieder ein Grashalm und ach, da passt ja auch der Kopf durch den Zaun und die Vorderhufe auch. Und schwuppsiwupps kommt die Straße und dann kommt wieder ein Grashalm auf der anderen Ende von der Straße und plötzlich merkt das Schaf irgendwann, Mann, wie bin ich denn hier hingekommen? Ich weiß ja gar nicht, wie ich hier hingekommen bin. Hier wollte ich doch eigentlich gar nicht hin. Wo ist der Hirte? Und ich bin irgendwie für mich ganz verloren. Und das Schaf wollte ja gar nicht verloren sein und weiß eigentlich auch gar nicht, wie ihm geschieht, wie ist das eigentlich passiert, was hat eigentlich dazu geführt, dass ich eigentlich jetzt wieder so bin, wie ich bin. Warum hat der Alltag das wieder geschafft, dass es doch irgendwie alles so stumpf oder so platt oder so langweilig geworden ist? Wo ist das Feuer hin? Wollte ich doch eigentlich gar nicht. Und wenn du so der Typ verlorenes Schaf bist, dann könnte das vielleicht dein Gebet der Stunde sein. Aus dem Psalm 119. Ich bin verirrt wie ein verlorenes Schaf. Herr, suche mich. Bring mich zurück zu dir. Ich habe deine Regeln nicht vergessen. Denn das Schöne ist, dass, vielleicht ist das so ein bisschen zu dick aufgetragen, so dieses Spiel des Lebens, ja, also der Suche nach Gott und Gott zu finden, dass Gott auch dich sucht. Und dass er dich auch findet, wenn du dich finden lassen willst. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Gebet ist, so Gott irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich hier eigentlich im Moment in meinem Leben bin oder irgendwie, warum bin ich jetzt überhaupt da und finde mich. Ich fühle mich so weit weg von dir. Da wollte ich doch eigentlich gar nicht hin. Finde mich. Und dann ist das eine der bekanntesten Beispielgeschichten von Jesus, dass Gott ist wie einer, der sein verlorenes Schaf sucht und findet. Und dann gibt es noch einen zweiten Typ, nämlich der Typ sturer Bock. Und das ist so ein bisschen, vielleicht jetzt klingt ein bisschen hart, denn Gott sucht das verlorene Schaf, aber nicht den sturen Bock. Und die mindestens genauso bekannte Beispielgeschichte von Jesus, nämlich der verlorene Sohn, das ist so eine Geschichte, dass da ist jemand, der lebt bei seinem Vater, der kennt ihn, der kennt die Vorzüge, der hat es da gut und der sagt dann trotzdem, da mache ich jetzt mal nicht mit oder hat sich über irgendwas geärgert oder findet seine Geschwister doof und ist irgendwie entfernt sich von seinem Vater. Aus welchem Grund auch immer, vielleicht gibt es irgendwas, wo jemand auch sagt, da will ich nicht vergeben oder ich brauche jetzt auch mal hier so diese böse Sache, die ich jetzt aber trotzdem mal tun will und biegt irgendwo ab. Und bei dem verlorenen Sohn ist auffällig, dass der Vater, vielleicht hat er vorher gesagt, ach Mann, überleg doch mal, das ist doch nicht so schlau, was du da gerade machst, aber er geht nicht hinterher. Und wenn du von Jesus wieder weggehen willst, ehrlich gesagt, würde dich keiner aufhalten können. Dich wird keiner aufhalten können. Dann wirst du gehen. Und auch Gott wird dich nicht aufhalten. Und Gott wird dich auch nicht, vielleicht noch nicht mal, also beim sturen Bock, gar nicht suchen. So wie beim verlorenen Sohn, da geht der Vater nicht hinterher. Du kennst den Weg zurück. Du kennst den Weg zurück. Und wenn du den Weg zurück gehst, dann passiert das. Und das wäre so der Vers vielleicht hier, wenn du so der sture Bock-Typ bist, musst du ja nicht beantworten, dann gilt vielleicht Jakobus 4 für dich. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder, gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Und dann passiert genau das, als der Sohn irgendwie in der Gosse ist und irgendwie merkt, Mann, ich habe echt großen Mist gemacht und ich will zurück zu meinem Vater. Dann merkt man, er muss nur am Horizont erscheinen, dann kommt Gott dir schon entgegengelaufen und sagt, jawohl, endlich. Endlich bist du da. Und das ist ja fast wie so eine To-Do-Liste, was man dann so machen sollte, wie man irgendwie da auch wieder zurückgehen kann. Gott finden und den Weg zurückgehen. Manchmal ist das irgendwie auch wirklich ein großes Stück auch unser Bier, dass wir uns wieder an Gott annähern sollen. Und manchmal vielleicht auch das Gebet auch einfach wichtig zu sagen, Gott, finde mich, ich weiß gerade auch nicht, was mit mir los ist und wo ich bin. Ich wollte gerne zum Abschluss noch eine kleine Geschichte, wo ich heute Nacht den Eindruck hatte, ich sollte sie suchen und ich habe sie auch zack direkt gefunden. Und ich hatte von einem Buch, das ich raussuchen sollte und wollte euch eine kleine Geschichte raussuchen von diesem Suchen nach Gott. Und ich glaube, wir bewegen uns ja irgendwie auch alle. Mal ist man irgendwie so ein bisschen verlorenes Schaf mäßig irgendwie oder mal ist man irgendwie auch mal ein sturer Bock. Und mal ist man auch voll in der Nähe Gottes und irgendwie das Leben ist ja nicht so gerade. Das ist ja so. Und doch ist es so schön, es ist so lebenswert irgendwie im Alltag ein Leben zu haben, zu fühlen, ich habe Gott gefunden und deswegen suche ich ihn in den Ereignissen meines Alltags. Eine Begebenheit von Mike Giaconelli wollte ich gerne noch vorlesen zum Abschluss. Dann kann die Band eigentlich schon mal nach vorne kommen. Könnt ihr eigentlich jetzt schon. Und das hat er geschrieben, da war er in so einer Lebenskrise und ist zu einer Einkehr, also so ein bisschen so eine Zeit für sich, in eine christliche Lebensgemeinschaft gegangen, die aus behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen besteht. Und da über diese Zeit erzählt er, schreibt er Folgendes. Und mir kommt es eigentlich darauf an, Gott zu entdecken in deinem Alltag. Und wenn das bei dir aufgehört hat, dann fang wieder an. Weil Gott ist im Alltag irgendwo immer wieder, nicht jeden Tag, aber immer wieder auch in Kleinigkeiten, in kleinen dankbaren Dingen, in kleinen Impulsen, denen es sich lohnt nachzugehen. Mike Giaconelli schreibt, ich habe bereits erwähnt, wie lebensverändert meine Erfahrungen in der Arche-Gemeinschaft waren. So viele meiner Vorstellungen wurden in dieser Woche zerstört. Ich hatte erwartet, Gott im Leben von Menschen zu sehen, die ganz sind. Stattdessen hielt sich Gott in den zerbrochenen Leben auf, verborgen. Im Leben der geistig Behinderten, besonders in dem eines Mädchens, das ich Deborah nennen will. Der Körper dieser 25-Jährigen ist von einer Gehirnlähmung gezeichnet. Er kann genauso viel von sich aus tun, wie der zerbrochene Holzkörper einer Puppe. Ständig muss sie von jemand gestützt und gehalten werden. Sie kann weder sprechen noch irgendeine Regung zeigen. Deshalb, so muss ich jetzt beschämt zugeben, konnte ich nicht verstehen, warum Henry Newman sie bei unseren täglichen Bibelarbeiten teilnehmen ließ. Den Grund fand ich sehr bald heraus. 2 Tage nach unserer Ankunft sollte Deborah das erste Mal am Abendmahl teilnehmen. Es war ein festliches Ereignis und wir waren dazu eingeladen. Wir betraten das Gebäude, in dem 60 geistig behinderte Mitglieder der Gemeinschaft und 2 Dutzend Mitarbeiter versammelt waren. Ich war mit großen Erwartungen in diesen Abend gegangen, weil ich hoffte, Gottes Gegenwart in besonderer Weise zu erleben. Deborah saß fest angeschnallt in ihrem Rollstuhl. Ihr Gesicht strahlte. Ihre Haare waren sorgfältig gekämmt und sie trug ein auffallend schönes Kleid. Im Raum war es voll und laut und als die Abendmahlsfeier begann, sank mir das Herz. Aber die Unruhe und der Lärm lenkten mich ab. Die Teilnehmer mit dem Down-Syndrom summten laut und schaukelten in einem Rhythmus hin und her, der nur für sie vernehmbar war. Ein Mädchen schrie alle Minuten gellend auf und der Gottesdienst musste kurzzeitig unterbrochen werden, weil ein Teilnehmer einen epileptischen Anfall hatte. Ich war so enttäuscht, weil dieses chaotische Durcheinander mich um meine Erfahrung mit Gott gebracht hatte. Beim Abendmahl schmollte ich innerlich und zählte die Minuten, bis ich endlich gehen konnte. Als Henry Newman zu Deborah kam, hörte ihr Körper plötzlich mit den unkontrollierten Zuckungen auf. In ihren Augen leuchtete es. Sie öffnete den Mund, um Brot und Wein zu empfangen. Und da, ganz zart, ganz fein, sah ich, wie sie lächelte. Sofort verwandelte sich der Lärm im Raum für mich zu etwas, was vielleicht im Stall zu Bethlehem zu hören gewesen war. Gott war da. Sein Duft erfüllte den Raum. Deborah, das Mädchen, das absolut nichts tun konnte, das nie einen Vortrag halten würde, nie tanzen, nie ein Buch schreiben, nie Klavier spielen oder singen würde, sie lehrte mich etwas über die Gnade Gottes. Seit 50 Jahren hatte ich darum gekämpft, Gottes bedingungslose Liebe annehmen zu können. Seit 50 Jahren hatte ich versucht, Gott meinen Wert durch Aktivitäten zu beweisen. Und jetzt war es so, als hätte mich diese völlig hilflose Deborah an den Schultern gepackt und mir ins Gesicht gesagt, Gott liebt dich, so wie du bist. Nimm seine Liebe an. Ich erkannte, Gott hat sich in Deborah verborgen gehalten. Seitdem bin ich ein völlig anderer Mensch. Wenn ihr könnt und mögt, dann steht doch mal auf. Herr, hier sind ein paar Leute, die sich nicht nah bei dir fühlen. Und hier sind einige, die sich total nah fühlen. Und auch bist du jedem von uns total nah. Manchmal fühlt sich das an, dass du verborgen bist. Und irgendwie bist du es ja manchmal auch. Gott, du willst gefunden werden von uns und du willst uns finden. Ich weiß auch nicht, warum das manchmal so schwierig ist. Aber Herr, ich bitte dich, dass wir jetzt auch noch, wenn wir jetzt hier vor dir sind und dich anbeten, dass wir das mitbekommen, dass du da bist. Und dass wir auch, dass möglichst ganz viele doch auch in den nächsten Tagen oder auch in der nächsten Woche, dass wir auch diese Momente, wo du dich verborgen hältst in Situationen oder in Begegnungen, dass wir das voll mitbekommen. Ja, und Gott, ich weiß, Begegnung mit dir macht so, das ist so bereichernd, das ist so, macht so glücklich. Ja. Amen.